Jetzt guten Morgen zu sagen, wäre schon etwas zu spät wahrscheinlich. Ja? Also guten Tag, ich grüße euch auch alle ganz herzlich. Und eigentlich bin ich auch ganz froh, dass ich, auch wenn es spontan war, euch heute besuchen darf. Ich freue mich, dass ihr euch hier versammelt und dass ihr den Herrn anbetet, unseren großen Gott und Heiland. Und dass ich die Möglichkeit habe, mit euch gemeinsam das heute hier zu tun. Ich merke, man wird ja schön richtig warm angestrahlt, das ist auch so schon warm und dann ordentliche Leuchter hier noch. Gut, ihr Lieben, ich weiß natürlich nicht, ja doch, Andreas hat mir verraten, dass er eigentlich irgendwie im in der Apostelgeschichte unterwegs ist und demnächst erwartet euch der Jakobusbrief, wenn ich das richtig verstanden habe. Und auf jeden Fall, heute werden wir einmal in den ersten Johannesbrief hineinschauen. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr es vielleicht auch in der jüngeren Vergangenheit vielleicht schon mal näher betrachtet habt, aber jetzt müsst ihr dem Herrn vertrauen, dass er hoffentlich meine Gedanken gelenkt hat. Davon bin ich eigentlich immer sicher und freue mich auch, dass ich das erkennen kann, dass er den Dienst und auch vor allem seine Kinder immer wieder anleitet und durch seinen Geist führt, sodass er rechte Speise gibt zur rechten Zeit. Und wenn wir so den Johannesbrief als solches betrachten, dann gibt es dort natürlich zwei wichtige Dinge, die dem Johannes auf dem Herzen liegen, die er weitergeben möchte. Das ist zum einen Gerechtigkeit üben und zum anderen Liebe. Und über seine ganzen Überlegungen, die Ausführungen, die er dort macht, die vielleicht also uns, denjenigen, die wir schon häufiger mal den Johannesbrief uns angeschaut haben, auch doch teilweise sehr verschachtelt und komplex vorkommen, weil er immer wieder auf Dinge zurückgreift und sie immer wieder vertieft und dann noch einmal wieder zurückkommt und dann nochmal von einem anderen Blickwinkel betrachtet und noch weiter Ausführungen dazu macht. Aber an einer Stelle, und zwar im ersten Johannesbrief, dann im 5. Kapitel, die ersten 5 Verse, da hat er so gewissermaßen eine Zusammenfassung. Er packt dort einige Dinge zusammen und vor allem stellt er sie dann neue, also aufs Neue wieder in Bezug zueinander. Und hier gibt es zwei Dinge, auf die ich heute uns aufmerksam machen möchte. Und zwar einmal, wie ihr es vielleicht schon lesen könnt an der Überschrift, die Liebe ist die Erfüllung des Gesetzes, seine Aussage, die er trifft, obwohl wir sie eigentlich ja aus einem ganz anderen Brief diese Aussage kennen. Und hier versucht er genauso, wie wir es wiederum aus einem anderen Brief kennen, einen Sachverhalt uns klarzumachen, nämlich das Unsichtbare wird sichtbar gemacht. Und ich habe hier geschrieben, der unsichtbare Gott, also den unsichtbaren Gott sichtbar machen, wäre dann unsere Aufgabe als seine Nachfolger, als seine Kinder. Aber hier wird auch noch etwas anderes Unsichtbare sichtbar gemacht. Und wir dürfen das heute etwas genauer uns anschauen und ich hoffe, dass wir dem auch folgen können. Ja, lieben Dank, das könnte vielleicht heute notwendig werden. Der unmittelbare Vers vor denen, die wir dann genauer betrachten werden, das ist ja der 21. Vers des 4. Kapitels. Und den können wir jetzt zu Anfang lesen und damit wir uns einfach mal auch einstimmen können und auch den Zusammenhang besser wahren können. Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, auch seinen Bruder lieben soll. Hier also wird bei Johannes, wie er das sehr gerne tut, eigentlich in seinen Briefen, dieses Wort Gebot gebraucht. Ich habe etwas provokant, aber weil es auch aus dem Text, also aus dem Bibelwort so zitiert wird, das Wort Gesetz genommen. Wir, die wir heute in der Gnade leben und darauf pochen, dass wir nicht durch die Erfüllung des Gesetzes gerettet werden, sondern aus Glauben, aus Gnade, ist vielleicht etwas, was wir jetzt nicht so unbedingt gerne betonen möchten, das Gesetz, Erfüllung des Gesetzes, weil wir viel mehr damit eigentlich das Gesetz, das Gott durch Mose dem Volk Israel gegeben hat, verbinden. Aber nichtsdestotrotz, auch ein Gebot als solches, mag es klein in unseren Augen erscheinen oder groß, letztendlich ist es ein Teil eines Gesetzes, und zwar des Gesetzes Gottes, des ganzen Sammelwerkes des Gebotes Gottes. Und egal, ob wir als Kinder Gottes auch sehr darauf bedacht sind, uns immer wieder vor Augen zu führen, dass wir ja durch Gnade, und das heißt aus unserem Glauben heraus gerettet werden, so bin ich mir ziemlich sicher, dass jeder Einzelne von uns das Gebot nicht aus dem Kopf bekommt. Und die Erfüllung des Gesetzes uns immer wieder verfolgt, egal wie sehr wir darauf bedacht sind, das unbedingt vielleicht nicht in den Vordergrund zu stellen. Ich möchte uns einfach nur als Beispiel eine kleine Erinnerung geben. Ist es nicht vielen von uns schon so ergangen, dass wenn wir uns zur Ruhe begeben möchten, uns auf einmal daran erinnern, dass es ja vielleicht sinnvoll wäre, noch einmal zu beten und vielleicht bei Gott um Vergebung zu bitten, falls ich gesündigt habe im Laufe des Tages. In der Regel ist es uns Christen sehr oft eigen, dass wir das tun. Aber warum ist es das auf einmal so wichtig? Ist es nicht so, dass wenn wir gesündigt haben und wir uns dessen bewusst werden, dass wir jetzt nicht sagen, okay, heute Abend vor dem Schlafen gehen, da werde ich beten, dann bitte ich um Vergebung. Sondern dass wir das ja in der Regel eigentlich unverzüglich bestrebt sind, aus der Welt zu schaffen, indem wir, ob in unseren Gedanken oder vielleicht halblaut, aber dass wir den Herrn anrufen und ihm einfach bekennen, dass wir gesündigt haben und dann darum bitten, dass er uns vergibt. Und trotzdem, wenn wir dann schlafen gehen wollen, wir auf einmal uns daran erinnern, ach ja, da könnte ich ja vielleicht ein Gebot übertreten haben. Oft ist es so, dass wir sehr wohl in unserem Denken davon verfolgt werden. Aber hier wird es uns auf eine neue Art und Weise durch Johannes einmal bewusst gemacht. Und vielleicht werdet ihr fragen, wo will er jetzt eigentlich ganz genau hin? Dann lasst uns doch einfach mal den Text lesen und dann Schritt für Schritt betrachten. Wir lesen aus dem ersten Johannesbrief, aus dem 5. Kapitel, die ersten 5 Verse. Da heißt es, jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist aus Gott geboren. Und wer den liebt, der ihn geboren hat, der liebt auch den, der aus ihm geboren ist. Daran erkennen wir, dass wir die Kinder Gottes lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten. Denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten. Und seine Gebote sind nicht schwer. Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Wer ist der, der die Welt überwindet, wenn nicht der, welcher glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Vielleicht können wir schon erkennen, dass hier eigentlich mit derselben Aussage begonnen und beendet wird. Und wir können schon daraus erkennen, dass es hier ein Kreislauf ist, beziehungsweise eine Wechselbeziehung zwischen zwei Dingen, die hier dargestellt werden. Und also können wir dann das auch genauso dann uns erarbeiten und erkennen, wie kommen wir jetzt am Ende dazu, dass ich die Welt überwinde und was hat das mit meinem Glauben zu tun und wo ist die Liebe dort angeordnet? Und was oder welche Rolle spielen dort die Gebote? Vielleicht für uns, die wir den Johannesbrief noch nicht so genau betrachtet haben, eine kleine Aufstellung. Ich habe mir mal erlaubt, so diese Übersicht, das wäre eine Möglichkeit, wie man den ersten Johannesbrief einteilen könnte. Wenn wir so betrachten, dann können wir sagen, das Thema des Briefes könnten wir als die Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn bezeichnen. Das ist Johannes hier ganz wichtig, das zu sagen. Und er teilt seine Überlegungen in zwei große Abschnitte ein. Und zwar einmal in die Grundlagen für die Gemeinschaft. Und das ist vor allem also im Lichte Gottes bleiben. Und dann bezeichnet er auf der anderen Seite wiederum den Lebensstil, also die Charakterzüge dieser Gemeinschaft. Und da geht es darum, in der Liebe Gottes zu bleiben. Das ist auch wiederum der Beweis unserer Gemeinschaft mit ihm, wobei in der ersten Hälfte es darum geht, den Sinn der Gemeinschaft deutlich zu machen. Und wir befinden uns hier, wenn wir die ersten 5 Verse des 5. Kapitels betrachten, eigentlich in dem Bereich, das war zu schnell, Moment, entschuldigt, ich sortiere mich. So, vielleicht könnt ihr den roten Kreis sehen. Also wir befinden uns gerade in diesen zwei Unterabschnitten der zweiten Hälfte. Einmal die Kennzeichen der Gemeinschaft und auf der anderen Seite die Folgen der Gemeinschaft, die wir erleben können. Und zwar werden wir zuerst einmal in dieser Überlegung, die Johannes hier anstellt, einmal genauer die Kennzeichen betrachten und dann dazu übergehen im 4. Vers, wo er die Folgen dieser Gemeinschaft aufzeigt, die wiederum aber die Voraussetzung dafür sind, dass wir die Kennzeichen der Gemeinschaft in uns zeigen können. Für uns ist alle wichtig, denke ich, wenn wir Kinder Gottes sind, wenn wir Gott nachfolgen, dass wir tatsächlich auch in einer echten Beziehung zu Gott stehen. Es ist ja nicht so, dass wir einfach nur als Christen bezeichnet werden wollen. Das wäre mit Sicherheit für uns nicht genug. Sondern wir wollen ja das ewige Leben haben. Wir wollen ja echte Gemeinschaft, einen echten Austausch mit unserem Gott haben. Und hier geht es eigentlich darum. Wenn wir ein wenig das einteilen wollen würden, jetzt diese 5 Verse, die wir gelesen haben und jetzt genau betrachten wollen, in Überschriften oder in Punkte, sagen wir so, dann geht es darum, dass wir heute einmal diese Wechselbedeutung des Glaubens und der Liebe genauer betrachten. Mit dem Startpunkt, also Punkt 0 habe ich hier bezeichnet, ist diese Aussage Glauben, dass Jesus der Christus ist. Punkt 1 wäre dann, das bedeutet, dass man ein Kind Gottes ist. Das wiederum bedeutet, seine Geschwister zu lieben. Das wiederum bedeutet, Gott zu lieben und seine Gebote zu halten. Das wiederum bedeutet, die Welt zu überwinden. Und das wiederum bedeutet wiederum, glauben, dass Jesus der Christus ist. Diese Dinge, also hier in diesem Kreislauf, werden wir einmal Stück für Stück erarbeiten. Und dann können wir auch daraus erkennen, wie hier auf einmal Johannes, was wir sonst normalerweise im Jakobusbrief lesen, im 2. Kapitel, da von Verse 17 bis 26, in diesem längeren Abschnitt wird dort beschrieben, warum der Glaube ohne Werke tot ist. Aber so auch hier, das Unsichtbare, in diesem Falle unser Glauben, wird sichtbar durch unsere Liebe. Und dann ist das nicht nur eine leere Behauptung, sondern es wird auf einmal zu einer gelebten Tatsache, die auch entsprechende Folgen für uns in unserem Leben hat. Und zwar wahrscheinlich für uns das Wichtigste, das, was wir erreichen wollen, nämlich, dass wir diese Welt überwinden. Und hier geht es ja nicht darum, dass wir sie besiegen, sondern dass wir die Sünde, die in dieser Welt ist, überwinden und mit anderen Worten das ewige Leben als Beute davontragen. Aber betrachten wir einmal von Anfang an. Wir haben gesagt, zuerst steht dieses Paar. Glauben, dass Jesus der Christus ist, bedeutet, ein Kind Gottes zu sein. Und hier lesen wir die erste Hälfte des ersten Verses, da heißt, jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist aus Gott geboren. Diese Aussage trifft hier Johannes. Es ist eine Aussage, die er im Grunde genommen noch zu einem anderen Zeitpunkt mit einem anderen Kennzeichen nennt. Aber das ist einer der Kennzeichen der Gemeinschaft mit dem Vater und Sohn, nämlich, dass man glaubt, dass Jesus der Christus ist. Dann ist man aus Gott geboren. Auf diesen Glauben werden wir später noch etwas weiter eingehen, aber ich möchte uns einmal eine Aussage in Erinnerung bringen. Das ist die Vorzusammenfassung des Johannes für sein Evangelium. Er hat ja dort im ersten Kapitel einiges so zusammengetragen, einige Aussagen, vielleicht Zitate, aber auch vor allem die Aussagen, die Jesus uns trifft. Und hier im 12. und im 13. Vers, da lesen wir ja diese Worte. Johannes Evangelium 1, 12 bis 13. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Diese Aussage trifft hier Johannes, weil er, vor allem natürlich wird das später dann viel mehr in seinem Evangelium ausgeführt, aber das ist die Zusammenfassung. Die Erkenntnis, die er gewonnen hat und die er unbedingt weitergeben möchte, aber auch hier in seinem Johannesbrief greift er diesen Sachverhalt noch einmal auf. Also diese Aussage, die wir im 12. und im 13. Vers des 1. Kapitels Johannesevangeliums gelesen haben und erweitert das oder beziehungsweise konkretisiert das einmal mit der Aussage, die wir gerade gelesen haben. Jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist aus Gott geboren. Das ist das, was wir gerade auch schon mal gelesen haben. Und dann kommt dazu noch, das ist etwas verzögert, ne? Merke ich. Moment. Irgendwann nochmal habe ich es raus. So. Im 4. Kapitel, im Vers 7, da heißt es, liebe Brüder, ich glaube, er will mich hier hintergehen. So. Vielleicht gebe ich euch gleich meinen Präsenter. Mit dem komme ich schon zurecht. Aha, das ist, ich muss immer geduldig warten. Noch einmal. Ich bitte euch um Entschuldigung, dass ich mit der Technik hier noch nicht so gut zurechtkomme. Also im ersten Johannesbrief, dann im vierten Kapitel, das wäre etwas vorher, als wo wir uns gerade befinden, der Betrachtung, im siebten Vers, da sagt Johannes Folgendes: Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott. Und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Diese zwei Dinge, die werden hier noch einmal, also dass diese zwei Kennzeichen, die Liebe, dass wir lieben und dass wir glauben, dass Jesus der Christus ist, ist der Beweis dafür, dass wir aus Gott geboren sind, dass wir Kinder Gottes sind, dass wir nicht nach dem Willen, wie wir vorher gelesen haben, des Fleisches oder eines Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Oder wie Johannes danach an einer anderen Stelle sagt, dass wir Kinder Gottes sind. Das ist wichtig für uns, dass wir als solches uns erkennen können. So, und wenn ich glaube, dass Jesus der Christus ist, dann bin ich aus Gott geboren, aber auch nur dann, wenn ich auch liebe. Weil, wenn wir dann weiter betrachten, dann sagt er ja weiterhin, also jedes Kind Gottes, und ich erinnere noch einmal, die Kennzeichen sind Glaube und Liebe, jedes Kind Gottes liebt aber auch seine Geschwister, das heißt andere, die aus Gott geboren sind. Wir lesen dazu einmal komplett den ersten Vers. Jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist aus Gott geboren. Und wer den liebt, der ihn geboren hat, der liebt auch den, der aus ihm geboren ist. Könnte fast Apostel Paulus gewesen sein. Ja, so ein bisschen verschachtelt, so kompliziert. Aber das ist die Logik, die Johannes hier darstellen will und sagt, pass mal auf, wenn du aus Gott geboren bist, dann kannst du nicht anders, als auch den zu lieben, der ebenfalls aus Gott geboren ist. Du bist nicht der Einzige, der ein Kind Gottes ist. Es gibt noch eine ganze Menge andere Menschen, die genauso Kinder Gottes sind. Also, wenn du darauf bestehst, dass du aus Gott geboren bist, wenn du darauf bestehst, dass du ein Kind Gottes bist, kannst du nicht anders, als auch diejenigen zu lieben, die ebenfalls aus Gott geboren sind. Ich möchte uns dazu einmal die Verse 10 und 11 aus dem dritten Kapitel lesen. Vers 9 betrachten wir etwas später, weil dort eine Aussage ist, die für uns wichtig ist, aber nicht in diesem Zusammenhang jetzt noch. Weil da geht es darum, die aus Gott geboren sind, und dann heißt es weiter, Verse 10 und 11 des dritten Kapitels, daran sind die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels offenbar. Jeder, der nicht Gerechtigkeit übt, ist nicht aus Gott. Ebenso, wer seinen Bruder nicht liebt. Denn das ist die Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt, dass wir einander lieben sollen. Also hier wird es im Negativen dargestellt. Das heißt, jeder, der nicht Gerechtigkeit übt, ist kein Kind Gottes. Ebenso, wer seinen Bruder nicht liebt, ist ebenfalls kein Kind Gottes. Umgekehrt, also stellt es ja danach Johannes im vierten Kapitel klar, wer Gerechtigkeit übt und seinen Bruder liebt, der ist ein Kind Gottes, beziehungsweise der ist aus Gott geboren. Also, wenn ich glaube, dass Jesus der Christus ist, dann bin ich ein Kind Gottes. Bin ich ein Kind Gottes, dann liebe ich meine Geschwister. Und wir gehen weiter. Wenn ich meine Geschwister liebe, dann liebe ich Gott und dann halte ich auch seine Gebote. Das ist die nächste Beziehung, die Apostel Paulus hier, Apostel Johannes hier aufstellt, und wir lesen dazu die Verse 2 und 3, und da ist es, daran erkennen wir, dass wir die Kinder Gottes lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten. Denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten, und seine Gebote sind nicht schwer. Lass uns ein wenig zuerst auf dem Vers 2 stehen bleiben. Da ist es, daran erkennen wir, dass wir die Kinder Gottes lieben. Also nicht, wenn ich das nur behaupte, ich liebe dich, oh, ich liebe dich auch und ich liebe eigentlich alle. Oder manche Menschen haben mir schon gesagt, ich habe allen alles vergeben. Und solche Dinge, so allgemeine Aussagen, die ganz schnell überprüfbar sind, dass sie nicht wahr sind. Sehr schwer umzusetzen. Aber hier heißt es, daran erkennen wir, dass wir die Kinder Gottes lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten. Ich denke, mittlerweile wird jeder von uns irgendwann einmal schon so damit konfrontiert gewesen sein, mit so einer Aussage, kann Liebe Sünde sein? Ich will jetzt nicht den Bezug darstellen, in welchem Zusammenhang das oft gesagt wird und so weiter, aber trotzdem, kann Liebe Sünde sein? Hier sagt das Wort Gottes, ja, weil lieben bedeutet nicht nur lieben, wie ich es mir vorstelle, sondern lieben bedeutet Gott lieben und seine Gebote zu halten. Nur dann wird Liebe Liebe sein, wenn sie im Rahmen der Liebe zu Gott und seiner Gebote steht. Aber trotzdem, diese Gebote halten, jetzt ist es ja für uns wieder so eine Aussage, die uns knechten könnte. Die würde sagen, wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten, okay, welche Gebote? Wie viele Gebote? Wie viele Gebote kennen wir von Gott? Naja, wir könnten ja mal durchlesen, ja? Da kommen ja eine ganze Menge dazu auf. Und wenn ich jetzt sage, okay, aber wenn ich dann erst liebe, wenn ich Gott liebe und seine Gebote halte, dann wird es wieder schwer für mich. Glücklicherweise ist ja damit noch nicht das Ende der Aussage. Jesus trifft einmal eine Aussage und davon lesen wir im Matthäus-Evangelium im Kapitel 22. Und das sind die Verse 37 bis 40. Und da lesen wir Folgendes. Und Jesus sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Das ist das erste und größte Gebot. Und das zweite ist ihm vergleichbar. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängen das ganze Gesetz und die Propheten. Oh, auf einmal sind das eingegrenzt schon auf sehr wenig, oder? Eigentlich ist hier klar auf einmal, Gott zu lieben vom ganzen Herzen und seinen Nächsten wie sich selbst. Damit liebe ich Gott und halte alle seine Gebote. Denn hier sagt Jesus selbst, an diesen zwei Geboten hängen das ganze Gesetz und die Propheten. Wenn wir ein wenig weitergehen und betrachten den Vers 3, da heißt es, denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten und seine Gebote sind nicht schwer. Hier geht Johannes sogar noch weiter, also und behauptet, seine Gebote seien nicht schwer. Wenn wir auf uns selbst schauen und unsere Erfahrung mit den Geboten und mit dem Halten der Gebote Gottes, dann stellen wir fest, naja, so leicht ist es dann wiederum auch nicht, sie immer einzuhalten, in irgendeiner Form darin zu leben, weil wir verstoßen ja auch immer wieder dagegen und fühlen uns schuldig, weil wir erkennen, dass Sünde in unserem Leben ist. Und nichtsdestotrotz, diese Aussage bleibt bestehen. Warum könnten wir sagen, darf Johannes das so sagen und warum hat er eigentlich immer noch recht? Ich denke, es hilft uns sehr gut, wenn wir dann aus dem Römerbrief, aus dem 13. Kapitel, ebenfalls einen Text uns anschauen, und zwar die Verse 9 bis 10. Hier zeigt auf einmal Apostel Paulus den Ausweg auf und bestätigt die Aussage von Johannes nur mit anderen Worten. Und er sagt hier Folgendes, denn die Gebote, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis ablegen, du sollst nicht begehren. Und welches andere Gebot es noch gibt, werden zusammengefasst in diesem Wort, nämlich, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. So ist nun die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Hier erkennen wir auf einmal, dass das Wort Gottes uns klar macht, nicht die Menge der Gebote und die Kenntnis jedes einzelnen Gebotes ist wichtig. Auch ist es nicht wichtig, jetzt darauf erpicht, bestrebt, also bedacht zu sein, unbedingt jedes einzelne Gebot im Einzelnen zu halten, weil das wird uns immer wieder zum Verhängnis werden, sondern eins zu verstehen und dessen klar zu werden, dass wenn ich darauf bedacht bin, dem Nächsten nichts Böses zu tun, das wäre das einzige wichtige Gebot. Johannes sagt an einer anderen Stelle, ich gebe euch ein neues Gebot, aber auch wiederum nicht ein neues, es ist ein altes Gebot und trotzdem, ich erinnere euch nochmal daran, wir sollen was tun? Die Nächsten lieben. Das ist das Gebot, das wir von Anfang an bekommen haben, aber auch, dass wir immer wieder uns in Erinnerung rufen müssen, dass wir durch diese Liebe unseres Nächsten tatsächlich in die Situation kommen oder in den Zustand, dass wir das Gesetz, das Gott gegeben hat, Auch wenn es so komplex erscheint und so vielschichtig und aufgeteilt wird in viele Einzelgebote, so war Gott offensichtlich nur eins wichtig, am Ende damit zu erreichen, dass ich meinem Nächsten nichts Böses tue. Dass ich Gott liebe und meinen Nächsten liebe und damit Gott ähnlich werde. Dass ich dadurch zeige, dass ich aus Gott geboren bin, weil Gott die Liebe ist. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Diese Aussage finden wir hier auf etwas umfangreicher oder mit vielen Worten ausgeführte Aussagen, Ausführungen, die wir gerade betrachten. Eigentlich möchte irgendwo Johannes auch wieder dahin kommen und versucht das hier durch deutlich zu machen und sagt, dass das die Liebe zu Gott sei, dass wir seine Gebote halten und seine Gebote sind nicht schwer. Wir wollen Gott lieben. Wir wollen Gott lieben mit unserem ganzen Herzen, mit unserem ganzen Denken, mit unserem ganzen Verstand, mit unserer ganzen Kraft. Aber wie klappt das? Wie ist das möglich? Und Gott sagt, halte meine Gebote. Du zeigst meine Liebe zu mir, indem du meine Gebote hältst. Jesus sagt, wenn ihr mich liebt, dann haltet meine Gebote. Und was sind seine Gebote? Wir können sie alle zusammenfassen, wie wir gerade gelesen haben. Liebe Gott und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Aber wir schauen einmal weiter. Gott lieben und seine Gebote halten bedeutet hier, dass wir die Welt überwinden. Vielleicht ist dieser Rückschluss noch nicht gleich offensichtlich. Vor allem erst, wenn wir die Verse dann 3 und 4 lesen, wird deutlich, na, bitteschön. Dann wird deutlich, dass hier diese zwei Verbindungswörter benutzt werden. Denn. Eine begründende Aussage. Und wir haben Vers 3 schon gelesen. Denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten und seine Gebote sind nicht schwer. Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und der Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Hier muss uns klar sein, dass wir uns jetzt, wir könnten das zumindest so einteilen, in einem neuen Abschnitt befinden. Und zwar, hier werden vor allem jetzt vordergründig die Folgen der Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn beschrieben. Wenn wir lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten, dann hat es zur Folge, dass wir die Welt überwinden. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. In diesem Zusammenhang gehört meines Erachtens wiederum aus dem 3. Kapitel der 9. Vers, der vielleicht für uns Christen, für uns Kinder Gottes, so wie ich einleitend schon ein wenig darauf hingedeutet habe, herausfordernd ist, sagen wir mal so. Denn da heißt es, jeder, der aus Gott geboren ist, tut nicht Sünde, denn sein Same bleibt in ihm und er kann nicht sündigen, weil er aus Gott geboren ist. Und wenn wir uns dann wieder betrachten, stellen wir auf einmal fest, ja was denn nun jetzt eigentlich, bin ich sehr wohl ein Kind Gottes, ich bin mir dessen sicher. Der Geist Gottes in mir bestätigt mir, ich bin ein Kind Gottes. Und dass sein Geist in mir lebt und dass ich Christus angehöre, ihm nachfolge und ich auch bestrebt bin, seinen Willen zu tun und auch zu seiner Ehre zu leben. Aber hier diese Aussage scheint so absolut zu sein, denn sein Same bleibt in ihm und er kann nicht sündigen, weil er aus Gott geboren ist. Ich denke, bevor wir die Auflösung bei Johannes hier betrachten, in dem 5. Vers, wo es dann letztendlich aufgelöst wird, lass uns einmal noch kurz einen Gedanken mit hineinnehmen, den Apostel Paulus aufbringt. Im Römerbrief, im 7. Kapitel, da wird in einem längeren Abschnitt von Vers 15 bis Vers 25 durch Paulus ausgeführt, dass es einen Unterschied gibt, wer der Verursacher der Sünde in meinem Leben ist. Es kann einmal ich selbst sein, aber es kann auch die Sünde, die in mir lebt, die Ursache für die Sünde sein, die ich begehe. Was können wir sagen, ist der Unterschied? Der Unterschied ist, ob ich das, was ich tue, will oder nicht will. Wenn ich das tue, was ich will, dann bin ich derjenige, der in Sünde lebt und kann auch nicht sagen, ich sei aus Gott geboren. Aber wenn ich das tue, was ich eigentlich nicht will, Wenn ich eigentlich das nicht tun will und trotzdem die Umstände oder was auch immer am Ende, sagen wir mal die Begierde in mir, die Umwelt um mich herum, wenn wir auch manchmal den Satan als Verursacher bezeichnen, lassen wir das mal erstmal offen stehen. Sondern dann ist die Sünde in mir, die mich dazu veranlasst, das zu tun, was Gott nicht ehrt. Und dann sagt Apostel Paulus, dann sündige nicht ich mehr, sondern die Sünde in mir. Aber das ist nur die eine Seite der Betrachtung dieser Situation und dieser Aussage, die uns hilft, das zu verstehen, warum derjenige, der aus Gott geboren ist, und das ist ja ein wichtiger Bestandteil dessen, was wir heute betrachten, warum er nicht sündigt. Und vor allem, warum es so gesagt werden kann. Und warum dann am Ende auch diese Auflösung möglich ist, dass wenn ich aus Gott geboren bin, ich die Welt überwinde. Lass uns einmal weiterschauen. Und zwar, unsere Obacht soll jetzt auf diese Aussage, und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Hier hilft uns das 16. Kapitel des Johannesevangeliums im Vers 33. Da heißt es, dies habe ich zu euch geredet, damit ihr Frieden in mir habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Also, wer ist derjenige, der die Welt überwunden hat? Es ist klar, das ist unser Heiland, Jesus Christus. Er hat die Welt überwunden. Er ist derjenige, der wirklich in allem sündlos geblieben ist, der keinen Bezug zur Sünde in der Tat hatte. Der hatte nie irgendein Gebot Gottes übertreten. Er hat stets vom ganzen Herzen Gott geliebt und seine Nächsten wie sich selbst. Er war bereit, sich aufzuopfern und alles aufzugeben, damit er am Ende eine Gemeinde für sich erkaufen kann. Aber er ist vor allem derjenige, der die Welt überwunden hat. Überwinde ich die Welt? Überwindet oder überwindet Christus die Welt? Ich denke, wenn wir uns diese Fragen richtig rumstellen, dann können wir auch antworten, wer ist aus Gott geboren? Wer ist der eingeborene Sohn Gottes? Wer ist derjenige, wie die andere Übersetzung sagt, der einzig geborene Sohn Gottes? Es ist unser Heiland, Jesus Christus, richtig? Hat er die Welt überwunden? Ja, hat er. Wo ist nun jetzt die Verbindung? Wie komme ich in den Genuss dieses Überwindens? Ich denke, es ist klar, wenn ich an Jesus Christus glaube, dass er der Christus ist, dass er der Sohn Gottes ist, oder? Die Auflösung finden wir genauso hier. Die Welt überwinden bedeutet nämlich zu glauben, dass Jesus der Christus ist. Johannes schließt ja wieder diesen Kreis mit dieser Aussage und die lesen wir in Vers 5. Wer ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, welcher glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Wenn Johannes hier in diesem Zusammenhang, in dieser Wechselbeziehung, also in diesen 5 Versen, das noch einschließen würde, die Aussage aus dem 3. Kapitel, Vers 9, und sagen würde, wer aus Gott geboren ist, der sündigt nicht, der und so weiter und so fort, dann hätten wir ein Problem. Aber das war eine Aussage in seinem Zusammenhang oder in ihrem Zusammenhang, da wo er diese Ausführung machte und aufzuzeigen, welche Folgen das für uns hat. Aber hier geht es vor allem für uns, dass wir eins erkennen können. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, haben wir im 4. Vers gelesen. Und hier, wer ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, welcher glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Und hier kommt wiederum eine Aussage, die für uns schon längst bekannt ist, die wahrscheinlich viele Christen als eine der ersten Aussagen auswendig lernen und die Johannes eigentlich nur hier nochmal wiederholt in dem 5. Vers, in Vers 4 und Vers 5 könnten wir sagen. Das ist das, was er von Jesus gelernt hat. Das ist das, was Jesus irgendwann an Nikodemus als erstes vorgetragen hat und ihm versucht hat, er dadurch zu erklären, wie der Mensch die Welt überwindet. Da ist es, wir lesen aber nicht nur den 16. Vers, der uns so bekannt ist, sondern ab Vers 14, beziehungsweise die zweite Hälfte des Verses 14 bis 18. Da ist es hier so. So muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat. Hier ist die Antwort sowohl auf die Aussage, warum einer, der aus Gott geboren ist, nicht sündigt oder nicht Sünde tut und warum er die Welt überwindet. Der einzige Richter, auf den es ankommt in unserem Leben oder in unserer Existenz, ist kein Richter auf dieser Erde. Der Richter auf dieser Erde kann uns nur nach dem Gesetz des Landes richten, in dem wir leben, dessen Bürger wir sind und auch zu Recht. Aber was die Ewigkeit anbetrifft, richtet uns nur einer und das ist der eingeborene Sohn Gottes. Er sagt, ich bin der Retter der Welt, zurzeit bin ich noch nicht der Richter. Es kommt aber die Zeit, da ich vor seinem Thron erscheinen werde, vor seinem Gerichtsstuhl, und da werde ich gerichtet werden. Nach welchen Geboten? Die ich mir selbst auferlegt habe oder die Gott mir gegeben hat, beziehungsweise die Jesus Christus uns gegeben hat als unser Richter. Welches Gebot ist es? Wir haben es schon zur Kenntnis genommen. Liebe Gott und deinen Nächsten. Damit erfüllst du das Gebot Gottes. Damit erfüllst du das Gebot Jesu Christi. Aber wie entgehe ich diesem Gericht? Wie erreiche ich, dass ich gar nicht gerichtet werde? Dadurch, dass ich glaube. Was soll ich denn eigentlich glauben? Oder reicht es, dass ich sage, ja, ich glaube, Jesus ist der Christus? Oder was ist jetzt von mir verlangt, damit ich in den Genuss dieses Zustandes komme, dass ich nicht verloren gehe, weil ich nicht gerichtet werde? Diese feste Überzeugung zu haben, dass Jesus Gottes Sohn ist, dass Jesus Gott selbst ist, dass Jesus derjenige ist, dass Gott sich im Fleisch geoffenbart hat, den Menschen. Zu glauben, dass er derjenige ist, der das Recht hat, als mein Verursacher, also als mein Schöpfer, heute haben wir ihn angebetet, als den Schöpfer des Himmels und der Erde und allen dessen, was auf dieser Erde ist. Und dass er das alles erhält, also auch meiner. Wisst ihr, wir als Christen, so kommt es mir zumindest in meinem Leben vor, ich scheine immer wieder zu vergessen, dass einen Menschen zu lieben nicht gleich bedeutet, Gott zu lieben. Und dass Gott zu lieben eine ganz andere Ebene ist, als einen Menschen zu lieben. Einen Menschen zu lieben, kommt es manchmal so vor, es reicht aus, dass ich ihm ab und zu freundlich begegne. Also dann liebe ich ihn doch, oder? Also ich beschimpfe ihn nicht, ich mache sonst nichts irgendwie. Aber sonst, seine Interessen sind mir eigentlich egal. Wie es ihm wirklich geht, nur nebensächlich. Und also wenn er mir schon über den Weg läuft, ja gut, dann schaue ich, dass ich ihm halt mit Liebe begegne. So zumindest, was ich darunter verstehe. Was ist aber der Unterschied zu Gott? Gott ist immer da. Und Gott ist nicht ein Mensch, der mir nichts zu sagen hat. Gott ist derjenige, der mir alles zu sagen hat. Und Gott ist eigentlich auch derjenige, der über allem steht. Von dessen Wohl und Wehe, also mein Wohl und Wehe von seinem Handeln abhängig ist. Berücksichtige ich das, wenn ich sage, ich liebe Gott? Bin ich mir dessen bewusst, dass Gott steht, als mein Gott auch von mir angesprochen werden möchte und auch berücksichtigt werden möchte, als der Allwissende, als der Allmächtige? Oder bin ich bereit, dann, wenn ich zum Gottesdienst komme oder dann, wenn ich sein Wort lese, ihn als Gott zu ehren? Aber sonst eigentlich ist er mir entschwunden aus meinen Gedanken. Ich denke, wenn diese Fragen wir uns beantworten, dann finden wir die Lösung in dieser Situation. Gott ist immer da. Gott sieht mich immer. Und Gott ist auch stets bereit, in meinem Leben einzugreifen. An wen wende ich mich, wenn ich Hilfe brauche? Wann erinnere ich mich an Gott? Wenn das zu meinem Lebensinhalt geworden ist, dann liebe ich Gott. Und wenn dann Gott, mein Gott, ist dieser allmächtige, lebendige Gott, dann kann ich nicht anders, als danach zu fragen, was ihm wichtig ist. Was sind seine Gebote? Was ist seine Lebensart? Was erwartet er von mir? Wie kann ich ihn ehren? Dann ist es mir nicht egal, dass ich ihn entehre. Und wenn ich so an Jesus Christus glaube, wenn Jesus Christus dieser Gott für mich ist, dann glaube ich an ihn. Dann bin ich überzeugt, dass er wirklich mein Gott ist, und dann wird das mir zum ewigen Leben, weil ich nicht gerichtet werde. Wir wissen ganz genau, dass wenn ich meine Sünde vor Gott bekenne, dann ist er treu und gerecht und er mir vergibt. Aber das ist ja noch nicht alles. Es geht ja eigentlich viel weiter. Wenn ich in Christus hineingetauft worden bin und das Glauben in Christus lebe und ein Teil von ihm bin, wer übernimmt die Verantwortung in meinem Leben für meinen Erfolg und meinen Misserfolg? Wer ist derjenige, der eigentlich die Strafe für mich trägt? Wer ist derjenige, der im Grunde genommen zum Täter wird, obwohl ich es eigentlich gewesen bin? Zu glauben an Jesus als den Christus bedeutet eigentlich auch an ihn zu glauben als an denjenigen, der das Lamm, das Sündopfer geworden ist. Als ich, wäre ich zu der Zeit, als das Volk Israel noch die Opfer darbringen musste, um Vergebung zu bekommen, derjenige, der gesündigt hat, was müsste ich tun? Ich müsste einen Stellvertreter finden, richtig? Ich müsste diesen Stellvertreter zum Altar bringen. Und was müsste ich tun? Ich müsste meine Sünde, also die Tat, die ich begangen habe, auf ihn legen, auf das unschuldige Tier. Was würde ich stattdessen bekommen von ihm? Ja, seine Gerechtigkeit, also seine nicht gesündigt haben sein. So, und jetzt, wer stirbt? Der Schuldige oder der Unschuldige, wenn ich das Tier am Ende opfere? Er stirbt der Schuldige, weil auf ihm liegt ja die Schuld, oder? Ich bin schuldfrei, ich kann schuldfrei gehen. Wer ist für uns dieserjenige geworden, der gestorben ist? Also wer ist dann am Ende derjenige, der die Sünde trägt? Jesus Christus. Wenn ich in ihm bin, wenn ich aus Gott geboren bin, wenn ich ihn liebe und seine Gebote halte, wenn ich an ihn glaube, als Jesus, als dass er der Christus ist, Gott ist, dann sündige ich auch nicht. Nicht, dass ich niemals Sünde tue. Ich hoffe, ihr könnt mir verstehen, was ich sage, sondern ich werde nicht gerichtet, weil einer schon dafür gerichtet worden ist, nämlich Jesus Christus, unser Opferlamm. Er, der für uns gestorben ist, deshalb werde ich nicht gerichtet und deshalb überwinde ich die Welt, deshalb gehe ich als Sieger hervor, weil mein Glaube, wie wir hier gelesen haben, das ist der Zugang, um diese Welt zu überwinden. Um zu glauben, muss man aber entsprechend diesen Kreislauf erfüllen, den wir betrachtet haben. Also, glaube ich, dass Jesus Mensch ist und trotzdem Gott? Im 1. Timotheusbrief im 2. Kapitel, Verse 5 und 6, heißt es so, denn es ist ein Gott und ein Mittler, das sind Zahlenwörter, zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Christus Jesus, der sich selbst als Lösegeld für alle gegeben hat. Das ist heute für uns einfach zu glauben, oder? Wie würden wir sagen? Heutzutage habe ich den Eindruck, wir als Christen können eigentlich sehr einfach daran glauben, dass Jesus Christus Gott ist, oder? Warum? Ja, so viel Zeit vergangen ist. Ich habe ihn nie lebendig gesehen. Oder? Ihr. Hätte ich mit ihm an einem Tisch gesessen, hätte ich mit ihm zusammen gegessen, würden wir in einer, keine Ahnung, in einem Boot zusammengefahren sein oder, dann könnte ich vielleicht Zweifel haben, weil er käme mir sehr menschlich vor. Damals die Menschen, die Jesus noch leibhaftig gesehen haben, für die war das viel schwieriger zu akzeptieren, dass dieser Mensch, vor allem der auch noch gestorben ist, tatsächlich Gott sein soll. Für uns heute, wir haben schon über viele Jahre gehört, Jesus ist Gott, Jesus ist Gott, Jesus ist Gott. Das hat sich das irgendwann einmal für uns durch diese Wiederholung plausibel gemacht und jetzt glauben wir das. Glauben wir das wirklich? Oder ist das einfach für uns eine Gewohnheit? Glaube ist eine feste Überzeugung, die ich habe, die tatsächlich dann in meinem Handeln sichtbar wird. Und deswegen ist es wichtig für uns heute, wenn ich sage, ich glaube, dass Jesus der Christus ist, nicht einfach nur meinen, dass was ich behaupte, dass ich das glaube. Nein, nicht was ich behaupte zeigt, was ich glaube, sondern was ich lebe. Jakobus im zweiten Kapitel, in seinem Brief, im zweiten Kapitel, 18 Vers, sagt dann, da wird nun dann einer sagen, du hast Glauben und ich habe Werke. Beweise mir doch deinen Glauben aus deinen Werken und ich werde dir aus meinen Werken meinen Glauben beweisen. Letztendlich ist es dasselbe. Also, der Glaube wird sichtbar durch meine Liebe, durch meine Tat. Ich lebe das, was ich glaube, ob ich will oder nicht. Es wird immer eine feststehende Tatsache bleiben. Deswegen, was ich behaupte, muss gar nicht das sein, was ich glaube, sondern das, was ich tue, das ist ganz sicher mein Glaube. Da können wir sicher sein. Und deswegen, Johannes berücksichtigt das hier auch. Und wir haben betrachten können, dass Schritt für Schritt in diesen einzelnen Etappen, diese fünf Punkte dieser Wechselbedeutung des Glaubens und der Liebe. Wichtig ist, damit beginnt alles. Nicht mit dem Erfüllen der Gebote, sondern es beginnt ganz bewusst mit dem Glauben. Aus Glauben werde ich auch weiter zum Überwinder. Glaube, dass Jesus der Christus ist, wird zur Folge für mich haben, dass ich Kind Gottes sein werde, dass ich dann meine Geschwister liebe, dass ich dann Gott liebe und seine Gebote halte damit, dass ich dadurch die Welt überwinde und damit auch wiederum meinen Glauben, dass Jesus der Christus ist, belege. Diesen Wechselbedeutung ist für uns dann das, womit wir ursprünglich angefangen haben, nämlich das Unsichtbare, unseren Glauben oder den Unsichtbaren Gott sichtbar machen durch unsere Liebe. Gott möge uns dabei gnädig sein und uns segnen, damit wir in diese Welt hinausgehen, voller Überzeugung an den Glauben an Jesus Christus und dadurch sicher sind, dass wir gerettet sind, dass wir die Welt überwunden haben. Die Welt überwunden haben, nicht in erster Linie durch das Halten der Gebote, sondern durch unseren Glauben an Jesus Christus. Und das dadurch auch begründen, durch unsere Taten, indem wir Liebe zeigen. Vor allem zu unseren Mitchristen, aber auch zu unseren Menschen um uns herum. Amen. Gott segne uns. Wollen wir noch gemeinsam unseren Herrn anbeten, dann erheben wir uns eine Möglichkeit dazu. Herr Jesus Christus, wir möchten dir vom ganzen Herzen danken, dass du der Anfang und auch der Vollender unseres Glaubens bist. Ja, wir glauben, dass du Gottes Sohn bist. Wir glauben, dass du der Christus bist, der Gesalbte Gottes, der du zwar als Mensch auf dieser Erde gelebt hast, aber im Ursprung Gott selbst bist und dass du für uns das Erlösungswerk vollbracht hast. Wir glauben und sind überzeugt, dass wir aus eigener Anstrengung heraus niemals deine Gebote halten könnten und niemals die Ehre und die Herrlichkeit erlangen könnten, die wir vor dir haben müssen, um vor dich treten zu können. Aber wir glauben, dass du unser Stellvertreter geworden bist. Du bist derjenige, der unsere Sünde auf sich genommen hat und der uns immer wieder reinigt und auch immer wieder heiligt, sodass in uns nicht Sünde ist, sondern dein Geist in uns, der uns rein und heilig macht. Danke dir, Herr, dass wir zu Kindern Gottes geworden sind und wir nicht alleine in dieser Welt stehen, sondern dass du ganz viele dazu berufen hast, genauso wie wir, um von dir geboren worden zu sein. Und wir wollen alle lieben. Wir wollen von Herzen unseren Nächsten lieben und nach seinem Guten streben, Herr. Ich bitte dich, gib, dass wir nicht auf unseren Vorteil schauen, sondern auf den des Nächsten von uns. So hilf uns, Herr, dass wenn wir unsere Geschwister lieben, wir dadurch deine Gebote halten und dich dadurch lieben und unsere Liebe zu dir dadurch offenbar wird und dass wir dadurch die Welt überwinden und unser Glaube der Sieg ist darin. Ja, wir glauben, dass du uns das ewige Leben geschenkt hast und unser Glauben an dich als den eingeborenen Sohn, der für unsere Sünde hingegeben worden ist, unsere Rettung ist. Hab Dank, Herr, dass du unser Heiland bist. Wir beten dich an als unseren Gott und folgen dir gern nach. Amen.